dieser Kulturrelativismus ist in mancher Hinsicht so sehr gefeiert worden, vor allem in den USA, und hat im Zuge der Postmoderne auch eine so große Wiederbelebung erfahren, dass ich es gut finde, dass er sehr, sehr stark kritisiert wurde, weil eben nicht alles so relativ ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und manches, was auf den ersten Blick als ganz, ganz spezifische Besonderheit in einer bestimmten Gesellschaft einem entgegentritt, erweist sich bei näherem Hinsehen und bei zweiten und dritten Hinsehen doch als nicht so partikulär und besonders, sondern als durchaus vergleichbar mit Gegebenheiten anderswo. Wenn einem etwa ein feiner tibetischer Herr im Jahr 1932 auf der Straße von Lhasa nach Shigatse entgegengeritten kommt und dem Ego, also zum Beispiel mir, seine Ehrerbietung erweisen wollte, dann würde er stehen bleiben und seine Zunge herausstrecken und verharren und warten mit herausgestreckter Zunge, bis ich irgendwie darauf positiv reagiere. Dutzende von Reisen durch Tibet haben das als absolute Frechheit geschildert, als absonderliche, exotische Skurrilität, die es wohl deutlich macht, was in Tibet für komische Menschen leben, wenn sogar die Feinsten einem die Zunge entgegenstrecken. Bei näherem Hinsehen und bei Vergleich zeigt sich, dass diese scheinbare Besonderheit auf der visuellen Ebene schon allein keine Besonderheit ist, weil viele anderen Gesellschaften auch solche Grüße kennen, dass man einem nämlich die Zunge herausstreckt. Nur heißt es woanders was anderes. Aber es gibt diese Geste auch in vielen Kulturen. Sie heißt nur überall was anderes. Das, was es in Tibet heißt, gibt es aber ebenso in anderen Kulturen. Nur wird es nicht überall auf dieselbe Weise aufgeführt. Das, was es in Tibet heißt, das gibt es in Wien noch immer von altmodischen Herren gegenüber altmodischen Damen, nämlich den Handkuss. Ja? Das ist im Prinzip von der Bedeutung in Form vollendeter altmodischer ritueller Kuss genau dasselbe im sozialen Zusammenhang wie die vorhin angesprochene Geste in Tibet. Das ganze Beispiel soll Ihnen nur zeigen, wenn man genauer auf die Dinge hinsieht und sich nicht nur in den Einzelheiten verliert, sondern eben auch, wozu machen wir das Ganze, das Gemeinsame zwischen den Menschen betont. Da muss man halt auch wollen. Wenn man es nicht will, tut man es nicht. Dann sieht man relativ deutlich, dass eine einseitige Betonung des Kulturrelativismus sich letztlich nur in Exotika und Skurrilitäten verliert und die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Und das kann dann, wenn man nicht mehr ganz so gutwillig ist, natürlich auch gefährlich werden. Weil man dann gar keine Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen sieht, außer dass sie irgendwie biologisch vielleicht miteinander verwandt sind, könnte man dann auch das in Frage stellen.
Entschuldigung, wie sollten wir da reagieren, wenn man
im alten Tibet, ja, also ich schon und sie nicht, weil es sozusagen zwischen Männern mir erlaubt, ebenfalls die Zunge zurückzustrecken. Und wie es für Damen war, weiß ich im Moment nicht, wenn ich ganz ehrlich bin und Ihnen nichts Falsches erzählen sollte. Gut, Franz Boas entstammt also einer deutschsprachigen Tradition, war im Übrigen mit einer Landarzttochter aus Spital am Pyrn verheiratet und wurde Kustos bei dem hier angesprochenen Adolf Bastian. Bastian war einer der Begründer der deutschsprachigen Ethnologie, das hören Sie alles ausführlicher bei gegebener Gelegenheit beim Kollegen Mückler in der Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie. Wichtig ist hier nur, dass Bastian ein ganz expliziter Gegner des Evolutionismus war. Sie ist sehr stark in seiner Museumstätigkeit am Berliner Museum, das damals das Zentrum der Ethnologie im deutschsprachigen Raum war, für das Sammeln von Fakten und für die Detailarbeit engagierte. Das war schon eine wichtige Sache, die Franz Boas entscheidend beeinflusste. Zweite wichtige Sache, die Boas beeinflusste, war, dass zur damaligen Zeit im deutschsprachigen Raum jedenfalls es Spielarten von Volkskunde gab, die vor allem in der Schweiz und im österreichisch-ungarischen Raum keinen nationalistischen Tendenzen folgten. Man muss sich kurz vergegenwärtigen, dass der Nationalismus in Deutschland gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja seine Hochzeit durchlief mit der Einigung Deutschlands unter preußischer Führung von oben nach der Schlacht bei Königsgrätz 1866, bekanntlich die kleindeutsche Lösung, und der Niederwerfung der Pariser Kommune von 1871, war in Deutschland der Nationalismus was Positives, was Reichsförderndes und Erhaltendes. Während dieselbe Art von Nationalismus in Österreich-Ungarn und in der Schweiz etwas war, das offiziell unterdrückt wurde, weil es als staatsgefährdend zu Recht betrachtet wurde. Und daher die offizielle Volkskunde in der Schweiz und in Österreich-Ungarn von vornherein eine tendenziell nicht nationalistische war, während sie in Deutschland im Prinzip eine sehr stark nationalistische war und blieb bis herein ins 20. Jahrhundert. Von dieser nicht nationalistischen und eher interkulturellen Tradition der Volkskunde im schweizerischen und im österreich-ungarischen Raum her war Franz Boas also sowohl durch seine jüdische Herkunft mitgeprägt und interessiert daran. Im Übrigen war er eben auch aufgrund seiner Verlobung mit Fräulein Krakowitzer in Spital am Würn relativ oft in Österreich. Gut, das nur zum Hintergrund. Franz Boas hat eine erste große Expedition noch für das Berliner Museum und für Bastian durchzuführen gehabt, die ihn nach Nordamerika führte. Wie viele große Expeditionen des Berliner Museums sollte dabei massiv gesammelt werden. Diese erste große Expedition, die in den 80er Jahren stattfand, führte dann unter anderem auch zu einer seiner ersten wichtigen Publikationen, The Central Eskimo, 1888, die weiterhin bis heute eine der wichtigen Monographien über die Eskimo-Bevölkerung des Nordwestens ist. Danach erforschte er eben unter anderem nicht nur die Eskimo oder Inuit, wie viele von ihnen heute genannt werden oder sich nennen, nicht alle, aber viele sogenannte Eskimo ziehen es vor, Inuit genannt zu werden, die sibirischen Eskimo im Übrigen nicht, und in weiterer Folge wandte er sich dann eben den besagten und diskutierten Kwakiutl und anderen Indianern Nordwestküste zu. Aus all dem ergab sich bei Boas erste Felderfahrungen und die Berliner Einflüsse die Überzeugung, dass die Zukunft der Ethnologie in einer kompletten Abwendung vom Evolutionismus zu liegen habe und in einer Hinwendung zu historisch-partikularen Einzelforschungen, in denen man sich den lokalen Details primär zuwendet und in denen dann eventuell noch die lokale Geschichte mit einbezogen ist. Und erst wenn diese Hauptaufgabe erledigt sei, dann könne man vielleicht sich größeren Fragestellungen wieder zuwenden. Pragmatisch gesehen war das in dieser Zeit total richtig. Deswegen finde ich auch, dass Franz Boas einer der ganz Großen unseres Faches ist. Theoretisch war es bei Boas weniger als bei manchen seiner Schüler, allerdings so, dass diese Wende überzeichnet wurde im Sinn der vorhin angesprochenen Gefahren, was manches dann allzu partikular und allzu relativistisch gesehen wurde, bis hin zu dem Punkt, wo ein Satz, den es schon bei Boas gibt, dieser Satz dann in der Folge noch mehr Bedeutung gewann und fast aufgebauscht wurde in Richtung auf Folgendes. Jede Kultur ist eben für Außenstehende auf Dauer fast unverständlich, außer man lässt sich ganz, ganz tief hinein mit viel, viel Mühe und erkennt allmählich, wie sie für die Beteiligten selbst sich darstellt. Das können eigentlich nur Spezialisten machen, nämlich die Ethnologen. Ansonsten gingen die Vertreter eines starken Kulturrelativismus, und Bohr selbst hatte da und dort selbst auch solche Tendenzen, allerdings nicht so sehr wie manche seiner Schüler, sage ich nochmal, gingen die Vertreter eines starken Kulturrelativismus eben von dieser These aus. Kulturen bleiben für Außenstehende unverständlich, außer man lässt sich massiv hinein und dann vielleicht kann man mitkriegen, wie es für die Beteiligten selbstverständlich und sinnhaft ist. Kurz gesagt, Kulturen sind wie Sprache. Wenn ich mit meinen gegebenen Sprachkompetenzen Zulu höre, verstehe ich nichts. Muss mir Zulu mühsamst aneignen, über lange Zeit, um vielleicht zu einer der wenigen Personen außerhalb Südafrikas zu werden, die Zulu verstehen und in Zulu kommunizieren können. Ähnlich wie Sprache, so die Vertreter des starken Kulturrelativismus, sei Kultur insgesamt, die ja nicht nur Sprache ist, aber die Sprache auch mit einschließt. Das also das Fundament, die Grundideen des Arbeitens und Denkens von Franz Boas. Eines seiner wichtigsten Sammelbände ist daher der 1940 knapp vor seinem Tod erschienene Band Race, Language and Culture, in dem er sein ganzes Spektrum von Arbeiten aus der Sicht eines fast, sollte man sagen, halbstarken oder halbschwachen Kulturrelativismus zusammengestellt hat. Sprache ist daher auch ein Thema neben der Sozial- und Kulturanthropologie im engeren Sinn, das Franz Boas von Anfang an betrieben hat und das in den USA dann dazu führte, dass es neben der Cultural Anthropology ein eigenes Feld gab und gibt bis heute, das als das zweite Teilgebiet der Anthropologie verstanden wird, nämlich die Linguistic Anthropology. Gibt es an sich nirgendwo sonst, außer in den USA und manchen kanadischen Universitäten, etwas, das ich für sehr fruchtbar und sinnvoll finde, wo ich mir wünschen würde, dass es auch bei uns Personen gäbe, die in diesem Bereich ausgebildet sind und das hier unterrichten könnten. Gibt es leider nicht. Linguistic Anthropology, sozusagen eine für die Anthropologie adaptierte und weiterentwickelte Subdisziplin der Sprachwissenschaft, die versucht zu zeigen, unter welchen Bedingungen, wann und wie Sprache gebraucht wird. Das führt mich zum zweiten großen Verdienst von Franz Boas, das damit schon angerissen ist, nämlich der Tatsache, dass er der Begründer des sogenannten Four-Field Approach ist. Das heißt, eines Ansatzes, der die Ethnologie und Anthropologie als ein übergreifendes und integratives Fach versteht, das sich auf vier Subdisziplinen aufteilt, Four Fields. Und diese vier umfassen nicht nur das, was wir unter Sozial- und Kulturanthropologie in Europa verstehen, und nicht nur das, was ich bisher jetzt gerade charakterisiert habe als Linguistic Anthropology, sondern noch zwei weitere Felder. Ganz verstehe ich die unter Ihnen aufkeimende Unruhe nicht. Was verstört Sie so an der Tatsache, dass es hier um vier Felder geht? Also da gibt es noch ein drittes und ein viertes. Das erste ist Ethnologie oder Sozial- und Kulturanthropologie im europäischen Sinn, das, was Sie studieren. Das zweite ist linguistische Anthropologie, in dem Sinn, wie ich es vorhin gerade beschrieben habe. Darüber hinaus hat Boas eben von Anfang an darauf Kurs genommen, etabliert, institutionalisiert, dass Anthropologie an den nordamerikanischen Universitäten immer auch zwei weitere Felder umfasst, die in allen größeren nordamerikanischen Departments bis heute der normale Ethnologiestudent, die normale Anthropologiestudentin ebenfalls zu studieren hat. Das macht einen der riesigen Unterschiede aus zwischen der amerikanischen und der europäischen Anthropologie. Bis heute, diese zwei anderen Fächer heißen auf Amerikanisch Archaeological Anthropology und Physical Anthropology. Das ist also im Großen und Ganzen, was die physische Anthropologie betrifft, eine einfache Form dessen, was an der Universität Wien bis vor kurzem Humanbiologie hieß und heute sich etwas bombastisch nur Anthropologie nennt, was natürlich ein Blödsinn ist, weil sie sich korrekterweise physische oder biologische Anthropologie nennen sollten, so wie wir uns ja auch nicht einfach nur Anthropologie nennen, sondern Kultur- und Sozialanthropologie spezifizierend dazu sagen. Und die archäologische Anthropologie ist auch nicht das Gesamtfach Archäologie schlechthin in all ihren Details, sondern am ehesten das, was man im deutschsprachigen Raum als Ur- und Frühgeschichte bezeichnet, also die Archäologie der einfachen und meistens noch schriftlosen Völker und Kulturen. Diese vier Fächer als Subdisziplinen von Anthropologie begründete Franz Boas in den USA. Sie sind bis heute eigentlich ein Charakteristikum, ein Markenzeichen mit allen Vor- und Nachteilen der amerikanischen Anthropologie geblieben. Sie sollten das wissen als in diesem Fach ausgebildeter Mensch, wenn Sie mit amerikanischen Kollegen, Studierenden oder Interessierten zusammentreffen, dass das so ist. In Europa ist daher die Nähe unseres Faches zu anderen Nachbarfächern gegeben. Wir werden gleich davon sprechen. In den USA ist es viel stärker institutionalisiert, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir jetzt gar nicht näher diskutieren wollen, dass Sociocultural Anthropology fast überall unterrichtet wird, gemeinsam mit Linguistic Anthropology, Physical Anthropology und Archaeological Anthropology in einem Department for Anthropology. Das heißt, dass der normale US-amerikanische Anthropologe, wenn er seinen Magister oder sein Doktorat hat, sich, egal für welches der vier Fächer, Subfächer er sich entschieden hat oder sie sich entschieden hat, in den anderen dreien auch halbwegs gut auskennt. Und daher hat der durchschnittliche Magister in US-amerikanischer Anthropology, Sociocultural Anthropology, ein bisschen mehr Ahnung als Sie, außer Sie haben das im Wahlfach gemacht, von Physical, von Archaeological und von Linguistic Anthropology. Dafür haben Sie über Ihre Wahlfächer einiges von woanders hergeholt, wovon er eben keine Ahnung hat. Aber das ist nicht unwichtig, auch im Hinblick auf heutige Markt- und Arbeitschancen, das zu sehen, wenn Sie sich also etwa mit dem Gedanken beschäftigen, irgendwann mal gerne in den USA arbeiten zu wollen als Anthropologist. Und dafür spricht einiges, weil ich ja glaube, dass Ihre Qualifikation oder die Ihrer Amsterdamer Kolleginnen oder die Ihrer Stockholmer Kolleginnen im Prinzip derzeit bereits gut und gerne heranreicht an die einer 3- bis 4-sternigen amerikanischen Anthropologie-Ausbildung. Also sie sind nicht so schlecht ausgebildet wie die Absolventen der Kentucky West University oder der Nevada Southern State University, sondern wenn sie, wie ich meine und hoffe und zuversichtlich vorhersehe, größtenteils ihr Studium abschließen in unserem Fach, dann denke ich, dass Sie sehr wohl einen Ausbildungsgrad haben von den 3- oder 4-sternigen Departments wie Cornell oder Yale. oder unter Umständen auch Berkeley, aber halt nicht Columbia, aber halt nicht UCLA und so weiter. Ja? Wenn Sie also von daher sich bewerben sollten, was ich fördern möchte, und einiges ist in die Richtung jetzt schon passiert, dann müsst ihr das trotzdem wissen, dass Ihre Mitbewerber und Bewerberinnen um die Jobs, die es eben in den USA tatsächlich in einem größeren Maße gibt als hier, etwas andere Qualifikationsprofile haben als Sie hier. Außer Sie holen sich das dazu. Im Bereich der physischen Anthropologie war Franz Boas, das muss man ihm zugutehalten, obwohl er als Kulturrelativist nicht ganz unempfindlich war gegenüber den Verführungen des Nationalismus. Dennoch war Boas im Bereich der physischen Anthropologie sehr klar und versuchte immer deutlich zu machen, dass aufgrund von biologischen Gegebenheiten es keine sozialen und charakterlichen wesentlichen Unterschiede zwischen den großen Menschengruppen geben kann. Im Gegenteil, er versuchte in manchen seiner Arbeiten zu zeigen, dass viele der anscheinend vordergründig gegebenen biologischen Unterschiede der Menschen nicht Ursache, sondern Folgewirkung sozialer Faktoren sind. Wenn es also über viele Generationen oder gar Jahrhunderte das Gebot der Binnenheirat unter bestimmten Gruppen gibt, was der Fall ist, dann ist es selbstverständlich, dass als Folge dieses sozialen Mechanismus Binnenheirat bestimmte Ähnlichkeit in der Physiognomie oder in anderen körperlichen Eigenschaften unter den Nachkommen dieser Gruppen auftreten. Von daher war Boas jemand, der zwar die Physical Anthropology als Teil der Ausbildung etablierte und als enges Nachbargebiet, wofür ich auch meine, dass da oder dort ebenfalls in Europa bessere Ansätze heute bestehen, als manche von uns sich vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren gedacht hätten. Aber dennoch setzte er hier einen klaren Trennstrich, sobald es um biologistische Interpretationen im Sinne eines Ursache- und Wirkungsverhältnisses ging, etwa dass das Biologische in der Regel das Kulturelle oder Soziale verursache. Da hat Boas Standards gesetzt, die bis heute in den USA halten und deutlich sagen, so ist es nicht. Da gibt es kein einseitiges, sondern nur ein Wechselverhältnis. Bevor wir zu seinen Schülern kommen, das wird noch eine Weile dauern, möchte ich auf den zweiten Betreiber der Wende vom Evolutionismus zu den großen Erzählungen des 20. Jahrhunderts eingehen. Aber halten wir fest, dass ab Boas in den USA es eine Hauptströmung gibt, das ist die des Kulturrelativismus oder, wenn man will, mit einer anderen Bezeichnung dasselbe ansprechen, die des historischen Partikularismus. Daneben, hatte ich schon in Vorwegnahme des Vortrags von Marshall Salins gesagt, gab es neben diesem Hauptstrang des Kulturrelativismus in den USA weiterhin eine gewisse Tradition des Evolutionismus, die nicht völlig gebrochen wurde, sondern in der Archäologie vor allem weiter bestand und dann später als Neo-Evolutionismus wiederkommen sollte. In Europa verlief die Entwicklung anders. Hier ist die entscheidende Person Emil Durkheim, nachdem er Straßburger Elsässer war, kann man ihn durchaus auch als Durkheim ansprechen, der Begründer der modernen französischen, aber nicht nur dieser, Anthropologie und vor allem auch der Soziologie war. Von 1858 bis 1917 lebte. Seine wichtigsten Werke haben wir hier auf der Folie genannt. Das ist von der sozialen Teilung der Arbeit, 1893 im Original Französisch erschienen. 1895 die Regeln der soziologischen Methode. 1897 die große und berühmte Studie über den Selbstmord. Und 1912 das reife und besonders zu auch heute noch für die Lektüre zu empfehlende, jedenfalls in Teilen zur Lektüre zu empfehlende Werk, die elementaren Formen des religiösen Lebens. Im Übrigen hat der Titel die elementaren Formen des religiösen Lebens, les formes élémentaires de la vie religieuse, auch dem ersten großen Hauptwerk von Claude Lévi-Strauss, den wir viel später behandeln werden, dem wahrscheinlich bedeutendsten Denker in der Ethnologie insgesamt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Claude Lévi-Strauss, das schreibt sich ab Claude so ähnlich wie die Jeans, aber ein Akzent ist auf dem E und das letzte Buchstabe beim Lévi ist ein I. Im Übrigen also hat das Hauptwerk von Emil Durkheim in seiner Spätphase Les Formes élémentaires de la vie religieuse auch dem Hauptwerk von Claude Lévi-Strauss die Anregung gegeben, an Strukturen der Verwandtschaft, die Structure élémentaire de la parenté. Das ist eine direkte Anspielung bei Claude Lévi-Strauss in seinem ersten großen Werk von 1949, die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, die Structure élémentaire de la parenté, auf das Spätwerk des Gründervaters Emile Durkheim, 1912, die elementaren Formen des religiösen Lebens. Durkheim und Bastian und Boas verbindet einiges zu einer bestimmten Phase ihres Lebens, und zwar der Name Bastian, den wir zuvor schon kurz angesprochen hatten, als den Gründer der deutschsprachigen Ethnologie und den Leiter des Berliner Museums für Völkerkunde bis 1904, also starb. Emil Durkheim ist nämlich in einer frühen Phase seines Suchens und seines Lernens ebenso nach Deutschland gegangen, wo Boas, wie wir soeben gehört haben, seine erste Sozialisation in der Ethnologie erfahren hat. Durkheim war da von Bastian selber nicht so besonders angetan. Das war ihm alles zu sehr auf Sammeln hinorientiert und auf museumsartige Beschreibungen von Einzelobjekten. Aber den Bastian hat etwas beschäftigt, was man in seinem Werk als Elementargedanken wiederfindet. Bastians Frage war immer wieder hinter den verschiedenen Objekten, die die Ethnographie da in die Museen heranschleppte, gibt es da nicht grundlegende Gedanken der Menschen dahinter? Und sind diese grundlegenden Gedanken nicht vielleicht sogar gemeinsame Gedanken der Menschen? Diese Frage, die von einem humanistischen Gesamtinteresse an der Menschheit zeugen, und Bastian hat diesen Gedanken vertreten, der Einheit der Menschheit in ihrer Vielfalt. Diesen Gedanken trieb Bastian zu einem berühmten Völkerpsychologen seiner Zeit, einem gewissen Wilhelm Wundt, mit DT am Schluss, in Leipzig. Und mit dem, der ein Autor vieler Bücher über sogenannte Völkerpsychologie war, hat Bastian sich intensiv unterhalten, um diesen Gedanken von Elementargedanken irgendwie näher zu kommen. Und eben diesen Wilhelm Wundt suchte auch der junge Emil Durkheim auf, weil ihn was ganz Ähnliches beschäftigt. Was sind die grundlegenden Denkweisen der Menschen quer durch alle Kulturen und Zeiten hindurch? Diese grundlegenden Ideen und Denkweisen, die letztlich dann auch 1912 seinem späten, reifen Hauptwerk den Namen gegeben haben. Insofern kann man schon sagen, dass die Zeit zwischen, sagen wir, 1880 und 1900 im deutschen Sprachraum eine relativ wichtige Zeit war für die weitere Geschichte der internationalen Ethnologie und Anthropologie. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass auch einer der Gründerväter der britischen Anthropologie da durchreiste in diesen Zeiten, von denen wir noch ausführlicher später sprechen werden. Aber die Folgen dieser interessanten Szene und intellektuellen Landschaft im deutschen Sprachraum vor dem Ersten Weltkrieg, so fruchtbar sie auch waren, diese Folgen zeigten sich dann erst anderswo, in weiterer Folge eben mit dem Aufschwung der französischen und der britischen Anthropologie diesseits des Atlantik, mit dem Aufschwung der amerikanischen Anthropologie nach Boas auf der anderen Seite des Atlantik. Innerhalb des deutschsprachigen Raums blieb diese fruchtbare Zeit leider ohne weitere Folgen. Für heute danke ich Ihnen.